Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wir erleben das Rematch von 2023 im Wimbledon-Finale der Herren. Carlos Alcaraz und Novak Djokovic haben ihre Halbfinals heute zum Teil dominiert und sind ganz verdient in dieses Finale eingezogen. Haben wir dieses Mal ein Finale unter anderen Vorzeichen? Letztes Jahr war Novak Djokovic der Favorit, Carlos Alcaraz gewann. Dieses Jahr scheint Carlos Alcaraz der Favorit zu sein. Aber wir sollten darüber sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk. Heute zum Halbfinaltag der Herren. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei. Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Du hast heute Bundesliga kommentiert, hattest aber nebenher den Stream auf, hast also die beiden Matches gesehen.
Ja, ich habe sie gesehen. Ich habe mir natürlich alle Statistiken angeschaut, wie es die Hörenden in dieser Sendung ja wohl gewohnt sind. Haben mir Gedanken dazu gemacht. Bin nicht groß überrascht worden. Das hat es natürlich heute ein bisschen einfacher gemacht. Wir hatten ja gestern schon gesagt, es ist ein Djokovic gegen Alcaraz-Finale zu erwarten. Wir hatten es beide vor dem Turnier getippt. Ich denke, wir waren in der großen Mehrheit derjenigen, die solche Turniere tippen, die das auch gedacht haben. Ich glaube, es ist gut, dass wir das Match bekommen. Ich weiß nicht, wie häufig das noch anstehen wird in Grand Slam-Finals. Ich finde es super, dass wir eine Wiederholung vom letzten Jahr.
Ich mag es auch, dass wir eine Wiederholung vom letzten Jahr haben. Ich bin sehr gespannt auf die Wiederholung, aber wir sollten auf jeden Fall über die beiden Halbfinals heute sprechen. Entschuldigung. Als erstes kamen Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev auf den Plan bzw. auf den Platz. Und Daniil Medvedev hatte hier tatsächlich ein gutes Turnier gezeigt bislang. Carlos Alcaraz war zwischendurch, ich hatte das Gefühl, vielleicht so ein bisschen verwundbar gewesen. Es war nicht immer zu 100%, was Carlos Alcaraz gemacht hat, zu 100% souverän, aber er hat sich zum Beispiel im Viertelfinale durchgesetzt gegen Tommy Paul in 4 Sätzen. Das war ein sehr unterhaltsames Match. Im Achtelfinale hatte er dann gegen Hugo Humbert gewonnen und jetzt im Halbfinale traf er also auf Daniil Medvedev. Der hatte im Viertelfinale ja, wie bekannt, dann gegen Jannik Sinner gewonnen in 5 Sätzen. Und es war heute... Ich hatte von vornherein das Gefühl, Daniil Medvedev muss den ersten Satz gewinnen, wenn er hier in irgendeiner Weise eine Chance haben möchte. Und ich fand den ersten Satz qualitativ den besten Satz, weil Daniil Medvedev wirklich einiges getan hat. Und man kann ihm ja vieles vorwerfen, aber nicht, dass er sich taktisch nicht anpasst an seine Gegner. Und das haben wir ja schon mal ein paar Mal besprochen, dann auch in diesem Podcast und in diesen Wimbledon-Tagen. Auch heute versuchte er es wieder sehr, dass er nach vorne geht, dass er auch nah an der Grundlinie steht, dass er sich nicht überraschen lässt von irgendwelchen Stops. Und ich fand den ersten Satz taktisch wirklich herausragend von ihm. Wie fandst du ihn?
Ja, und ich finde, er exponiert sich immer, ne? Er hat jetzt so viele große Matches auch in den letzten Jahren gespielt. Das heißt, er bringt sich immer wieder in die Situation rein, dass er überhaupt solche Matches bestreiten kann. Das ist ja, was man lange Tsitsipas und Zverev vorwerfen konnte. Zverev hat jetzt dieses Jahr ein bisschen nachgezogen, aber man muss sagen, Medvedev, obwohl er nicht der beste Spieler der Welt ist, ist seit Jahren vorne mit dabei. Und das finde ich erstmal bemerkenswert. Und du hast es gesagt, er hat sich angepasst. Und ich schaue hier gerade wieder mit Interesse auf die IBM-Zahl zu In Attack und sehe, dass er hier am Ende 29% der Zeit in der Offensive war und Alcaraz war 24% der Zeit in der Offensive. Also zumindest von der Statistik her hat Medvedev bestimmt, was auf dem Platz passiert ist. Das finde ich, hat sich etwas anders angefühlt. Da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Aber ich würde auch sagen, er hat sich angepasst. Wir haben das schon mit den Returns gesehen. Er ist häufig heute am Netz gewesen. Genauso häufig, glaube ich, übrigens wie Novak Djokovic im zweiten Match. Ja. Er ist nicht der beste Netzspieler. Dafür hat er relativ viel draus gemacht. Und er hat auch eine hohe Quote an ersten Aufschlägen drin gehabt. 69%, das hat auch gepasst. Ich würde sagen, Medvedev hat eine gute Leistung gebracht, hat ja es auch verkraftet, dass er im ersten Satz zweimal den Aufschlag wieder hat abgeben müssen nach Breaks. Also an sich war das vom ersten Satz an eine gute Leistung von Medvedev. Das würde ich auch festhalten wollen.
Ich fand ihn sehr fokussiert dann auch. Wir reden gleich nochmal im zweiten Satz darüber, dass er vielleicht sogar beinahe hätte disqualifiziert werden können. Aber er hatte im ersten Satz wirklich einen Matchplan. Und er ist ja schon ein, zwei Mal wirklich unter die Räder gekommen gegen Carlos Alcaraz und hatte hier im ersten Satz dann wirklich versucht, die Initiative zu ergreifen. Diese Netzangriffe, die du gebracht hast oder die du gesagt hast, das kommt einfach davon, wenn er näher an der Grundlinie steht, wenn er nicht in einem anderen Stadtteil steht, um den Return zu nehmen. Und das hat er heute gemacht und das fand ich wirklich herausragend. Und er hatte einen sehr, sehr guten Tiebreak, das müssen wir auch nochmal dazu sagen, und hat diesen ersten Satz mit 7-6 gewonnen, im Tiebreak mit 7-1. Der zweite und der dritte Satz, da hatte ich das Gefühl, dass die beiden sich, die hättest du übereinander legen können, diese beiden Sätze, so ähnlich waren die sich. Weil was Alcaraz in dem zweiten und dritten Satz an Kreativität herausgebracht hat, wie er die Linien getroffen hat, wie er Daniil Medvedev immer wieder ins Leere hat laufen lassen, das war überragend von ihm gespielt. Und ich finde, diese beiden Sätze kann man komplett übereinander legen und kann man auch in eins besprechen.
Ja, und da möchte ich dann auch nochmal auf diese In-Attack-Zahl zurückkommen, weil, was ich erstaunlich finde, eben Medvedev 29% In-Attack in der Offensive gewesen, Alcaraz 24. Dann lese ich mal noch eine andere Zahl vor. Medvedev hat 69% der ersten Aufschläge reinbekommen, Alcaraz hat 57% reinbekommen. Alcaraz hat am Ende des Matches 10 Punkte mehr gewonnen, aber Alcaraz hat 24 Winner mehr als Medvedev geschlagen. Und übersetzt würde ich sagen, Alcaraz war unglaublich effizient. Er hat aus weniger mehr gemacht. Also Medvedev hat eigentlich die Chancen gehabt. Medvedev war derjenige, der es bestimmt hat. Aber Alcaraz hat hier nicht nur, was er uns so häufig jetzt in den letzten Wochen im Kleinen gezeigt hat, dass er in den entscheidenden Momenten da ist, sondern er war generell abseits vielleicht des Kaltstarts im ersten Satz der effektivere Spieler. Und ich finde, das ist, was Alcaraz in diesem Jahr so sehr auszeichnet, dass er unglaublich effektiv ist. Ich finde ihn im Moment nicht so aufregend und so gut wie im letzten Jahr, aber ich finde, er hat eine Effektivität erreicht, die einfach erstaunlich ist. Und das hat man in den Sätzen 2 und 3 gesehen. Da war er exakt da, wann er musste. Er hat Medvedev gut spielen lassen, aber er war halt um einiges besser, wenn es wirklich drauf ankam. Und das ging dann ja auch schnell. Die hat er sich dann ja ziemlich fix geholt, die Sätze 2 und 3. Und ich finde, da hat er unterstrichen, was ihn in den letzten Wochen seit März oder so auszeichnet. Diese brutale Effizienz, wenn es wirklich drauf ankommt.
Es wurde ihm ja so ein bisschen im letzten Jahr dann vorgeworfen, dieser eine Spruch, wo er dann gesagt hat, zwischendurch soll ein Punkt dann auch schön aussehen. Ich finde, das hat er auch so ein kleines bisschen abgestellt und ist gegen, also er hat die Effizienz vorgezogen gegenüber dem, dass es einfach zwischendurch auch schön aussehen muss. Du sprichst die Winner an. 55 Winner hat er über diese vier Sätze gespielt und gerade im zweiten und dritten Satz hat er Medvedev quasi keine Chance gelassen und der lief wirklich immer nur hinterher. Zwischendurch hatte er dann einen Ballwechsel gehabt, wo er ans Netz gestürmt ist und Eva Asteraki hat dann gesagt, hier, der Ball ist zweimal aufgekommen und Medvedev war anscheinend damit nicht einverstanden, hat irgendwas geflucht und das muss was Größeres gewesen sein, weil Eva Asteraki dann nämlich noch die Supervisorin auf den Platz geholt hat oder den Supervisor und die haben sich kurz abgesprochen, dann gab es aber eine Unsportsmanlike Conduct Verwarnung für Medvedev, der hinterher in der Pressekonferenz gesagt hat, ja, ich habe was auf Russisch gesagt, aber es war jetzt nicht so das große Ding. Ich habe eine Verwarnung bekommen, Ende der Geschichte. Und trotzdem wandelte er da wieder auf einem sehr schmalen Grat. Und es ist ja zwischendurch dann auch so zu sehen, dass wenn Medvedev unruhig ist, wenn er merkt, dass er im Moment der zweitbeste Tennisspieler ist, dass er dann auch schon mal finster werden kann oder dass seine Stimmung sich verdüstern kann, dass er sich dann auch aufreibt mit Kämpfen mit seiner Box, mit Gilles Savara und so. Also da war schon wieder an so einem Punkt, wo man gedacht hat, ja, vielleicht explodiert er gleich.
Ja, ich meine, es muss ja auch für ihn irgendwie frustrierend sein. Der rennt jetzt ja wirklich, ich habe jetzt hier mir nochmal diese schöne Übersicht aufgemacht auf Wikipedia, wo das ja immer so toll alles eingefärbt ist, der rennt jetzt hier seit Jahren gegen die Wand eigentlich. Also seit dem Finale, damals US Open 2019, hat er noch einen weiteren Titel gehabt, 1, 2, 3, 4 weitere Finals plus nochmal 3 weitere Semifinals. Er hat so viele große Matches verloren in den letzten Jahren und war so häufig nah dran. Und ich habe das Gefühl, es liegt, also er ist schon recht nah wirklich an dem dran, was er kann. Aber er trifft halt auf bessere bis leicht bessere Spieler. Und das muss für ihn, glaube ich, wirklich frustrierend sein. Und ich finde es beeindruckend, wie er sich da jetzt eigentlich in den letzten Jahren 2-3 Mal rausgegraben hat. Er hatte ja das Jahr, wo gar nichts zusammenlief, 2022, wo er zwar zwischendrin die Nummer 1 war, aber eigentlich ein schwaches Jahr hatte. Auch finde ich, hat er in dieser Saison wieder nach den Australian Open einen ziemlichen Durchhänger gehabt. Auch da ist er zurückgekommen. Damals hat er uns ja noch erzählt, er will sich bessern, er will jetzt der anständige Medvedev sein. Klappt, glaube ich, so nicht. Aber ja, es ist eine schräge Karriere, die er da im Moment hinlegt.
Ich möchte noch einmal auf das Tennis Abstract Stats Leaderboard zu sprechen kommen. Und das habe ich hier schon mal erwähnt und wir haben darüber gesprochen. Ich habe in Paris habe ich ihn auch darauf angesprochen. Seine Hold Percentage, also die Prozentzahl der Aufschlagspiele, die er gewinnt, die er hält, seine eigenen Aufschlagspiele. Und die war 2022 bei 86% und ist in diesem Jahr bei 79%. Sein Aufschlag ist nicht mehr verlässlich für ihn, verlässlich genug. Mit diesen 79%, das denkt man, ja, da gewinnt er ja 4 von 5 Aufschlagspielen. Das Problem ist, in den Top 50 ist er damit da im hinteren Mittelfeld. Und da sind dann hinter ihm solche Leute, ich gucke jetzt nochmal gerade, wer 2024 vor ihm ist. Ich muss jetzt gerade gucken. Luciano Darderi ist vor ihm. Sebastian Korda ist vor ihm, der wirklich keinen absolut überragenden Aufschlag hat. Francis Tiafoe ist vor ihm. Jordan Thompson ist vor ihm. Alex de Minaur. Die haben alle eine größere Hold Percentage als Daniil Medvedev. Und ich finde, ja, er läuft vor eine Wand und er verliert diese großen Finals. Und das hat mit diesem einen Schlag zu tun, mit seinem Aufschlag. Der ist nicht mehr so wie vor 2 Jahren.
Naja, und um einen Vergleich rauszuholen, ich habe das Leaderboard jetzt zwar nicht vor mir, aber jemand wie Sinner dürfte um die 90% sein.
Djokovic Sinner in diesem Jahr 93,6%, Zverev 91,1%. Djokovic gucke ich jetzt auch gerade mal nach. Der hat ja kein wirklich gutes Jahr, aber Novak Djokovic ist bei 82,7. Er hat tatsächlich auch kein gutes Jahr.
Ja, ist abgefahren, was Medvedev da trotzdem draus macht. Du hast gesagt, der Aufschlag, der ist nicht mehr Weltklasse. Nichts in seinem Spiel fühlt sich ja eigentlich absolut Weltklasse an. Das ist ja das Ding. Also natürlich seine Fähigkeit hinten an der Grundlinie alles abdecken. Das ist fast einzigartig im Tennis, keine Frage. Aber keiner der Schläge, finde ich, ist im Moment Weltklasse. Und dafür holt er da wirklich einfach erstaunlich viel raus. Und ich bin gespannt, wie er auf seine Karriere in ein paar Jahren zurückgucken wird.
Eine Geschichte möchte ich noch erzählen, weil ich es halt heute live gesehen habe und im Stadion gesehen habe. Und ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal live gesehen und es beeindruckt mich immer wieder aufs Neue. Eine neutrale Rallye, auch auf Rasen ist die ja inzwischen möglich. Eine neutrale Rallye über 3, 4 Schläge, also keine großen Winkel. Man spielt sich erst den Ball eigentlich ein bisschen zu und versucht dem Gegner keinen großen Winkel anzubieten. Und dann holt Carlos Alcaraz eine Vorhand raus, die 30 km/h schneller ist als die Vorhände vorher. Und damit bringt er Medvedev in die Defensive oder macht gleich den Winner. Das ist so eine überragende Fähigkeit, dieses Tempo so zu beschleunigen und das aus einer neutralen Position. Das ist, finde ich, eine der Fähigkeiten von Alcaraz, die wenige andere haben.
Ja, und das erlaubt ihm ja auch diese Effizienz, weil er dann einfach einen neutralen Ballwechsel in einen verwandeln kann, den er sofort gewinnt. Und das macht ihn aus meiner Sicht auch zum Favorit im Finale. Also wir werden da gleich noch drüber sprechen, ist jetzt kein großes Geheimnis, auf wen er da trifft. Aber diese Fähigkeit, auch eben, wie ich am Anfang sagte, er spielt aus meiner Sicht nicht so gutes Tennis wie im letzten Jahr, aber er hat die Möglichkeit, mit brutaler Effizienz zu spielen. Und wenn man Effizienz in das Spiel von Alcaraz übersetzt, dann heißt es, dass er sicherer spielt als vorher, dass er eben auch mal bei einer Vorhand das Tempo rausnimmt, nur um sie dann halt auf eine Art und Weise zu beschleunigen. Wahrscheinlich einzigartig im Moment im Tennis ist.
Carlos Alcaraz hat dieses Match in 4 Sätzen gewonnen. Wir brauchen, glaube ich, gar nicht mehr groß darüber sprechen, über das Match. Und wir können sagen, dass Carlos Alcaraz hier der sichere Sieger war gegen Daniil Medvedev, der zufrieden sein kann mit diesem Turnier, glaube ich. Das ist es aber. Du hast es gesagt, er verliert diese Matches halt inzwischen in ziemlich schlechter Regelmäßigkeit. Er hat vorher dieses Match gegen Jannik Sinner gewonnen in 5 Sätzen. Jannik Sinner war vielleicht nicht zu 100% im Vollbesitz seiner Kräfte, aber das kann er sich in seinen Lebenslauf schreiben, dass das wirklich ein guter Sieg war. Heute, das war eine klare Niederlage. So ehrlich, glaube ich, muss er dann auch zu sich selber sein. Carlos Alcaraz trifft im Finale auf Novak Djokovic. Und der ist von einem Kraftstoff angetrieben, auch in diesem Turnier wieder, den er sich selber in den Tank gefüllt hat, um mal bei diesem etwas schrägen Bild zu bleiben. Der Unmut und die Abneigung.
Wie heißt der? Heißt der Buh?
Ja. Die Abneigung und der in Anführungsstrichen, wirklich in großen Anführungsstrichen Hass der Zuschauerinnen und Zuschauer auf ihn. Und zwischendurch muss er selber diesen Kraftstoff anrühren und sich mit dem Publikum anlegen, damit es dann aus dem Sattel geht und ihn dann so ein kleines bisschen ja, aufs Korn nimmt. Novak Djokovic hat heute gegen Lorenzo Musetti eine fantastische Leistung gebracht. Er hat in 3 Sätzen gewonnen, am Ende mit 6-4, 7-6 und 6-4. Und ich glaube, man kann es so unter der Überschrift zusammenfassen. Lorenzo Musetti hatte zwischendurch die Highlights, weil ein paar Ballwechsel waren dabei, wo man wirklich aufstehen wollte und applaudieren, aber no cheering in the pressbox. Und der sicherere, der nüchternere und der stetere hat am Ende gewonnen und das in wirklich beeindruckender Manier und in dominanter Manier. Novak Djokovic steht sowas von verdient in diesem Finale und wir müssen darüber sprechen. Ihn treibt wirklich die Abneigung an, oder? Weil ich glaube dann nämlich wirklich, dass er inzwischen für sich beschlossen hat, ich muss nicht mehr von jedem geliebt werden. Wir hatten eine Phase, wo er geliebt werden wollte. Ich glaube, die hat er hinter sich.
Ja, wahrscheinlich schon ein halbes Jahrzehnt, ha?
Ja.
Ja, du hast schon gesagt, eine sehr gute Leistung. Eigentlich auch ein interessantes Match. Auch eine sehr kuriose Zahl, wenn man draufschaut. Beide am Ende dieselbe Anzahl an Winnern, nämlich 34. Djokovic macht aber mehr Unforced Errors, und zwar 31-22. Trotzdem gewinnt er das am Ende mit 116-98. Jetzt kann man annehmen, da ist vielleicht was falsch gezählt worden. Man kann aber auch eben sagen, nee, der macht so viel richtig, dass sich das gar nicht so in den Zahlen zeigt. Und das ist ja auch die Karriere von Djokovic. Er ist so gut darin, ein Match zu beherrschen, vielleicht den Schlag vor dem Schlag zu spielen oder den Schlag zu setzen, mit dem er verhindert, dass ihm sein Gegner wirklich gefährlich werden kann. Und eine kontrollierte Offensive zu finden, wo er verhindert, dass Musetti ihn dann wirklich auskontern kann. Und man muss sagen, er hat heute sehr gut aufgeschlagen. 75% der ersten Aufschlagspunkte gewonnen. War super effizient, um auch mal das Wort bei ihm zu nutzen, am Netz. Also das war eine rundum gute Leistung, wo Musetti sich jetzt ja auch nicht viel vorwerfen muss.
Da muss er sich nicht viel vorwerfen. Mir ist heute ein Schlag aufgefallen in diesem gesamten Match und das war der Return. Und der war von Novak Djokovic ultra aggressiv gespielt. Und am Ende hat Musetti zwar eine sehr hohe Quote gehabt, 74% der ersten Aufschläge kamen rein, aber nur 61% dieser Punkte hat er gemacht. Er hat 32 Punkte nach dem ersten Aufschlag verloren. Das ist eine unglaubliche Quote an Punkten, die er nach dem ersten Aufschlag verloren hat. Und Novak Djokovic stand 50 Zentimeter hinter der Grundlinie und hat ultra aggressiv returniert. Und ich glaube auch, dass er sich so manche Bewegungen ersparen möchte. Ich glaube, dass er in diesen Seitwärtsbewegungen nach wie vor noch nicht bei absolut 100% ist. Aber selbst diese 98% oder 97%, das ist, was es auch immer ist, die reichen, um dem Gegner dann den Zahn zu ziehen und dann in diesen Ballwechseln, in diesen längeren Ballwechseln, dann auch die Oberhand zu behalten. Ja, meiner Meinung nach hat Musetti dann auch noch eine Schwäche auf der Rückhand, dass er nur den Slice einsetzen kann. Der Slice ist auf Rasen super effektiv. Aber damit hat nun wirklich Novak Djokovic gar keine Probleme, im Gegensatz zu Taylor Fritz, der damit überhaupt nicht umgehen kann.
Ich würde sagen, auch keine Probleme mehr. Am Anfang der Karriere hat ihm damit ja zum Beispiel Federer regelmäßig den Zahn gezogen. Jetzt ist Musetti nicht Federer, obwohl wir Vergleiche auch zurecht gezogen haben vor ein paar Tagen, aber er ist es beim Slice nicht ganz. Und trotzdem hat Djokovic damit ja auch einen Umgang gefunden. Ich habe wirklich das Gefühl, viel in seinem Spiel besteht daraus, zu verhindern, dass sich der Gegner vollkommen entfalten kann. Und jetzt die Frage, wird ihm das im Finale gelingen? Da sprechen wir gleich noch drüber. Aber gegen Musetti hat das auf jeden Fall gereicht. Und jeder der 3 Sätze war ja an sich auch ein klein bisschen knapp. Immer lag mal Musetti vorne oder hatte Musetti Chancen, um in die Sätze so richtig reinzukommen. Und trotzdem hat er halt keinen von denen über die Ziellinie retten können. Und es waren so 3 kleine Matches und alle 3 kleinen Matches hat Djokovic für sich entschieden.
Ich fand ja auch, das war ein unterhaltsames Match heute. Also da qualitativ konnte man da gar nichts gegen sagen. Und wie gesagt,
man muss auch sagen, Hugh Grant hat gegähnt bei Alcaraz und nicht bei Djokovic.
Genau, so sieht es nämlich aus. Hugh Grant weiß nämlich, was richtig gut ist. Und der hat hier bei diesem Match von Novak Djokovic gegen Lorenzo Musetti sicherlich nicht gegähnt. Weil es gab, wie gesagt, ein paar Hotshots und die Hotshots, die hat alle Musetti gewonnen. Das Problem ist, so ein Match besteht halt nicht immer nur aus Hotshots, sondern zwischendurch auch nochmal aus ganz normalen kleinen Punkten. Und die hat Novak Djokovic größtenteils gewonnen. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass Novak Djokovic sehr effizient war am Netz. Er hat im ersten Satz zum Beispiel 16 Netzangriffe gehabt und 15 Punkte davon gemacht. Und gucken wir nochmal nochmal in den zweiten Satz. Da hat er am Netz 15 von 24 Punkten gewonnen und im dritten Satz dann 13 von 16. Also er war auch am Netz sehr effektiv und hat dann auch versucht, diese Punkte ein bisschen abzukürzen. Und das finde ich, nach all den Jahren, in denen wir Novak Djokovic jetzt begegnet sind und die wir ihn beobachten, ist das immer noch etwas, was einen total erstaunt zurücklässt, dass er so viele Matchpläne hat, dass er so auf Gegner reagieren kann, dass er sich anpassen kann, dass er auf verschiedene Szenarien verschieden reagieren kann. Das ist ziemlich unerreicht.
Ja, und vergleich das jetzt mit Taylor Fritz, jemand, der sich am Netz sehr schwer tut, der nicht nur in der Art, wie er sich bewegt, ein bisschen behäbig ist, sondern eben auch vorne am Netz nicht der eleganteste ist. Und Djokovic hat das ja auch nicht immer gelegen. Djokovic am Anfang seiner Karriere hatte nicht nur den Djoko Smash, sondern ehrlicherweise auch keine sonderlich guten Volleys. Und ich finde, das kommt ihm immer noch nicht so natürlich, wie zum Beispiel das Rafael Nadal kommt. Aber es ist gut genug, um zu vorderst keine Schwäche zu sein und dann aber auch durchaus Matches für ihn zu entscheiden. Wir denken daran, wie er damals im letzten Jahr gegen Medvedev, das müsste der zweite Satz gewesen sein, wo er auf einmal so viel Surf and Volley gespielt hat und das sicher gemacht hat. Was waren das, sag mal, 18 Surf and Volley Punkte oder so im zweiten Satz, wo er das für sich entschieden hat.
Novak Djokovic steht im Finale gegen Carlos Alcaraz. Was machen wir jetzt als erstes davon? Novak Djokovic wird der sein, der nicht so angefeuert wird wie Carlos Alcaraz. Ich glaube, da können wir relativ sicher sein. Alcaraz hat heute wieder die Zuschauerinnen und Zuschauer auf seiner Seite gehabt und Novak Djokovic hat ja schon dafür gesorgt, dass am Sonntag nicht unbedingt jeder für ihn sein wird. Ansonsten, ich bin sehr gespannt, ob er diesen Schlag vor dem Schlag gegen Carlos Alcaraz spielen kann und ob er ihm dessen Kreativität und dessen Explosivität so ein bisschen nehmen kann. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, ich würde sagen, Djokovic geht als Herausforderer rein. Letztes Jahr war er auf jeden Fall der Favorit. Da war ja im Monat zuvor dieses French Open Halbfinale gewesen, wo Alcaraz Krämpfe hatte. Jetzt muss man natürlich sagen, seitdem die beiden das letzte Mal aufeinander getroffen sind, in Cincinnati im letzten Jahr, hatte erst Djokovic wesentlich bessere Monate. Dann haben beide ein bisschen durchgehangen und dann hat Alcaraz jetzt auf einmal angezogen in den letzten Wochen, während Djokovic erst nicht in Form war, dann angeschlagen war. Gut, jetzt sind sie im Gleichschritt durchs Turnier, aber für mich ist Djokovic der Herausforderer. Ist nicht unmöglich, dass er eine Leistung in sich findet, wo er jemanden wie Alcaraz in die Knie zwingt, aber für mich ist Alcaraz Moment näher an der Matchhärte dran, hat mehr große Matches gespielt in den letzten Wochen und Monaten und jetzt gucken wir mal, wie er mit der Favoritenbürde umgeht. Eigentlich macht er das ja ganz gut.
Auch die Buchmacherinnen sagen, dass er der Favorit im Moment ist und
und wie, so 70-30 oder was?
Das habe ich nicht nachgeguckt, aber so 60-40 glaube ich insgesamt. Also ich glaube auch, dass Carlos Alcaraz das am Sonntag gewinnen wird und dann seinen Titel verteidigen wird, aber Novak Djokovic, also er könnte sich mit einem Titel dann jetzt auch noch von Margaret Court absetzen und wenn das nicht ein Ansporn für ihn ist und seine Familie ist da und seine Tochter und sein Sohn sind da.
Na, für die spielt er auch noch Geige.
So sieht es nämlich aus. So sieht es nämlich aus. Also da kommt halt einiges zusammen und ich glaube, dass er wirklich, wirklich relativ besessen davon ist, diesen 25. Titel noch zu holen. Und er hat sicherlich auch schon die Klamotten bekommen von Lacoste für den 25. Titel. Also wir werden, glaube ich, uns auf ein richtig, richtig gutes Match freuen können. Übrigens eine kleine Ansage noch, habe ich das gestern schon gesagt? Wimbledon hat jetzt gesagt, dass am Sonntag nicht das Finale der Europameisterschaft auf Henman Hill übertragen wird. Und diese, ich sag jetzt mal, Scheißegal-Attitüde, die Wimbledon gegenüber anderen Sportarten hat oder gegenüber dem anderen Leben, die gefällt mir schon fast wieder. Es ist ja schon fast Chuzpe, die Wimbledon dort hat. Und sie haben heute abgesagt, es wird keine Finalübertragung auf dem Henman Hill geben am Sonntagabend.
Ja, Snobismus. Und du hast mir gerade auch noch vor der Aufnahme erzählt, dass du dich heute auch wie in die zweite Reihe stellen musstest bei der Verteilung der Bürgerrechte.
Ja, weil Will Ferrell unbedingt eher auf die Tribüne kommen sollte als ich. Der saß nämlich genau vor der Pressetribüne und wir haben zusammen, er mit seiner Familie und seinen drei Söhnen, die alle größer waren als ich, haben wir auf den Einlass gewartet und hat der Herr von der Navy, glaube ich, es ist ja die Navy, die da für Security sorgt auf den großen beiden Courts, der hat dann gesagt, zu mir gesagt, bitte warten Sie ein paar Sekunden, die Herrschaften hier komm vorher rauf. Und dann habe ich, gerufen Faschismus und habe
und dann war ich. Aber die Herrschaften sind vor dir auf den Court raufgekommen.
Ja, sind vorher mir auf den Court gekommen, ja. Wir haben noch ein paar Ergebnisse aus den Doppelwettbewerben zu besprechen. Das Frauendoppelfinale bestreiten auf der einen Seite Katerina Siniakova und Taylor Townsend, auf der anderen Seite Gabi Dabrowski und Erin Routliff. Siniakova und Townsend haben sich heute in einem wechselhaften Match gegen Suai Jie und Elise Mertens durchgesetzt mit 3-6, 6-4, 6-4. Man hat ja immer bei Jie Mertens das Gefühl, dass da immer gute und unterhaltsame Matches rauskommen. Das heute war nicht gut. Und Gabi Dabrowski und Erin Routliff haben sich durchgesetzt gegen Caroline Dolleheit und Desiree Krawczyk in zwei Sätzen. Erin Routliff inzwischen, ich glaube sogar auf Platz 2 der Weltrangliste, die Neuseeländerin, hat ihrem männlichen Gegenpart Michael Venus total den Rang abgelaufen. Und jetzt muss ich mal gerade gucken, ob das Mixed noch läuft in Wimbledon. Nein, das läuft nämlich auch schon nicht mehr. Da haben nämlich im Mixed hat Suai Jie zusammen mit Jan Žilinský das Finale erreicht. Sie haben gewonnen gegen Michael Venus und Erin Routliff. Und dann haben wir noch das Herrendoppel. Und da muss ich auch nochmal gerade drauf schauen. Das Herrendoppel dort treffen. Da haben wir gestern schon drüber gesprochen. Max Purcell und Jordan Thompson gegen Harry Heliovaara und Henry Patton. Gucken wir auf den Tag morgen. Morgen gibt es erst das Frauen-Einzelfinale ab 15 Uhr deutscher Zeit zwischen Jasmine Paolini und Barbora Krejčíková. Danach das Herren-Doppelfinale und danach noch das Frauen-Doppelfinale. Früher gab es immer noch Best of Five beim Herren-Doppel. Da haben die Frauen immer erst um 22 Uhr gespielt. Das sollte morgen besser sein. Das Finale Krejčíková gegen Jasmine Paolini. Was erwartest du dir davon?
Ja, hoffentlich gute Unterhaltung. Krejčíková ist für mich die Favoritin, muss ich sagen. Ich erwarte, dass ihr Spiel Paolini auch ein paar Schwierigkeiten bereiten wird. Ich erwarte auch, dass Krejčíková eine gute Leistung bringen wird, aber erwarte das dann eigentlich auch von Paolini. Ich denke, wir gehen in den dritten Satz und ich denke, dem wird Krejčíková so mit 6-3 oder so gewinnen.
Ich hätte jetzt auch gesagt, Barbora Krejčíková in drei Sätzen. Ich glaube, dass sie
hat mehr Möglichkeiten, sprechen wir es aus.
Ich glaube ja, dass sie mehr Möglichkeiten hat und dass sie die solidere ist dann am Ende. Und vielleicht, also ich frage mich dann, was wird Jasmine Paolini sagen, sollte sie morgen noch ein zweites Grand-Slam-Finale innerhalb von 4 Wochen verlieren? Auf der einen Seite ist es natürlich, was wir gestern schon besprochen hatten, dass sie gesagt hat, vor 2 Monaten hätte ich sie noch verrückt erklärt, wenn sie gesagt hätten, ich bin in 2 Grand-Slam-Finals. Auf der anderen Seite, so 2 Dinger zu verlieren innerhalb von 4 Wochen ist natürlich auch nicht ganz so leicht.
Ja, und wir haben es gestern angesprochen. Wer weiß, wie viel es von denen noch geben wird. Ist jetzt nicht ausgemacht. Sie ist jetzt nicht Iga Świątek, bei der wird sicher sein können, die wird noch 5 Grand-Slam-Finals mindestens spielen. Also das können wir nicht annehmen. Sie hat spielerische Möglichkeiten, um durch Krejčíková durchzukommen. Aber ich vermute, sie wird mehr in die Offensive gehen müssen, mehr riskieren müssen, als das der Fall gegen Vekic war. Und sowas kann dann schiefgehen. Ich glaube aber, dass sie eine Leistung bringen wird. Sie hat auch vernünftig gespielt im French Open Finale. Sie war halt nur klar die Zweitbeste. Und das wird morgen nicht der Fall sein. Nur eben Krejčíková dürfen wir ja auch nicht vergessen. Wir haben gerade Siniakova erwähnt, die mit Krejčíková so viel Grand-Slam-Titel schon gewonnen hat. Also für Krejčíková ist das was, 12., 13. Grand-Slam-Finale oder so. Also die hat das auch schon ein paar Mal mitgemacht.
Wir werden es morgen erleben und wir werden morgen natürlich darüber sprechen und einen neuen Podcast aufnehmen, wie wir dann auch Sonntag nochmal einen neuen Podcast aufnehmen werden. Das war's mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge. Wenn euch das gefällt, das hört ihr jedes Mal und das werde ich auch jedes Mal wieder erzählen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, die möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das gerne tun. Per PayPal und per Steady ist das möglich. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, 2x Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. Weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.